beim letzten Mal haben wir König Hiskia gehabt und den haben wir auch weiter. Hiskia hat beim letzten Kapitel, beim letzten Mal, den Tempel neu eingeweiht. Und das ist im ersten Monat des Jahres passiert. Der erste Monat des Jahres trägt den Namen Aviv. Nach dem babylonischen Exil haben sie die babylonischen Namen übernommen. Das ist der Monat Nisan. Das ist der Monat, in dem das Passafest stattfindet. Es war aber das Problem, die Tempeleinweihung war am 16. Tag. Haben wir schon ein bisschen geguckt, das ist mit der Auferstehung mit drin. Aber ja, das Passafest soll am 14. Tag gefeiert werden. Was macht man denn jetzt? Hiskia hat tatsächlich eine Lösung und diese Lösung, die finden wir auch in der Bibel. Also nicht nur jetzt hier bei Hiskia, sondern wir finden sie schon früher in der Bibel. Aber ich fange erstmal an. Wir sind in 2. Chronik, Kapitel 30. Und Hiskia sandte hin zu ganz Israel und Juda und schrieb Briefe an Ephraim und Manasse, dass sie zum Hause des Herrn nach Jerusalem kommen sollten, Passa zu halten dem Herrn, dem Gott Israels. Und der König beriet sich mit seinen Oberen und der ganzen Gemeinde in Jerusalem, das Passa erst im 2. Monat zu halten. Denn sie konnten es nicht zur rechten Zeit halten, weil sich nicht genug Priester geheiligt hatten und das Volk noch nicht nach Jerusalem zusammengekommen war. Und an dem Punkt hat Hiskia tatsächlich biblische Unterstützung. In 4. Mose. Ich meine, es war Kapitel 15, das habe ich jetzt natürlich wieder nicht genau nachgeguckt, aber auf alle Fälle in 4. Mose gibt es Leute, die zu Mose sagen, du, wir haben ein Problem. Wir möchten gerne das Passafest feiern, aber wir sind unrein geworden. Was machen wir denn jetzt? Weil wenn wir es unrein essen, dann ist es ja auch wieder und überhaupt und sowieso. Mose geht zu Gott und Gott sagt, kein Problem, das geht auch noch. Und zwar genau einen Monat später. Also im 2. Monat am 14. Tag. Das heißt, es ist wieder zu einem Vollmond und der Rest passt auch. Das ist die einzige Ausnahme, die es gibt. Und da ist nochmal interessant, es gibt Leute, die lesen in die Evangelien hinein, dass bei Johannes Jesus einen anderen Tag genommen hat zum Passafeiern. Dass Jesus schon am Mittwoch das Passa gefeiert hätte und nicht am Donnerstag. Und dann sei Jesus eben am Mittwoch, am Donnerstag gekreuzigt und so weiter. Und das nimmt man zum Beispiel daher, dass es heißt von den Priestern, sie wollten noch das Passa essen. Wobei das Passa tatsächlich in dem Fall nochmal ein anderes Essen ist, das aber zu der Zeit auch Passa genannt wurde. Das hat also nichts mit dem Passadam zu tun. Und dann sagen die halt, ja, dann hat Jesus sich halt des Kalenders der Essener bedient und dann das dort in Jerusalem gefeiert. Die Essener waren eine Sekte, die sich abgesondert hat vom Tempel in Jerusalem, weil die Priester nicht mehr aus der Familie Zadoks waren, die man dort eingesetzt hat. Und die haben gesagt, nee, wir haben nur die Zadok-Priester. Also gab es in Jerusalem den Tempel und bei den Essenen in Qumran den Zadok-Priester. Aber das Problem ist, Gott sagt, man darf das Passa nur am 14. Tag des Monats essen und halt zur Not noch einen Monat später, aber sonst nicht. Und warum ist das hier nochmal so wichtig? Weil Jesus sich genau daran gehalten hat an das Gesetz. Und wenn er das gemacht hätte, dass er seine Jünger zum Passalammschlachten schon am Mittwoch geschickt hätte, obwohl am Donnerstag alle anderen Passa gefeiert haben, das hätte nicht zusammengepasst. Oder halt, wenn er am Donnerstag halt gefeiert hätte, obwohl alle anderen am Freitag gegessen hätten. Hätte nicht gepasst, dann hätte sich Jesus nicht an das Gesetz gehalten. Also wollte ich da noch einmal kurz mit reintun. Ansonsten, das ist Gottes Ausnahme, weil es ihm wichtig ist. Das Passahlamm ist ihm so wichtig, dass halt nur Leute, die beschnitten sind, aber auch Leute, die sich gereinigt haben, mitmachen. Und das ist für uns auch nochmal ganz interessant, weil Paulus ja beim Abendmahl schreibt, jeder soll sich selber prüfen. Wie prüft man sich selber? Da, das kann ziemlich schnell in einen Individualismus ausarten. Dass jeder zu sich selber sagt, ach, passt schon. Oder dass jemand seine Sünden sieht und sagt, nee, das geht überhaupt nicht, das geht überhaupt nicht. Also, das wären die zwei Individualisten-Sachen, die schiefgehen können. Auf der anderen Seite kann es auch sein, also das ist dann so eine Schranke, die man in der Kirche vorgesetzt hat, in der katholischen Kirche zum Beispiel, darf man halt nur zum Abendmahl, wenn man vorher beim Priester gebeichtet hat. Und der Priester einem die Absolution zugesprochen hat, was Jesus ja seinen Jüngern gesagt hat, wem ihr die Sünden vergebt und so weiter, also der Priester darf es schon, aber es darf eigentlich auch jeder andere Gläubige. Das sind so die Extreme, weil zum einen könnte man eben sagen, nur wenn es der Priester macht, das ist halt auch blöd, wenn kein Priester zur Hand ist, und auf der anderen Seite halt nur sich selber, braucht den gesunden Mittelweg. Also im evangelischen Raum haben wir die Beichte manchmal ein bisschen zu sehr über Bord geschmissen, die ist aber gut und wichtig, weil man einander die Sünden bekennen soll, weil man dann nochmal umso besser die Vergebung zugesprochen bekommen kann. Aber zum anderen eben kann man es mit Gott auch alleine ins Reine bringen. Aber gerade auch diejenigen, die sich selber sonst verurteilen, die brauchen das, dass es ihnen zugesprochen wird. Sie müssen es bloß halt auch für sich annehmen. So. Das gefiel dem König und der ganzen Gemeinde gut. Also Passa im nächsten Monat zu feiern. Und so beschlossen sie, durch ganz Israel von Beersheba an bis nach Dan auszurufen, dass man kommen sollte, dem Herrn, dem Gott Israels, Passa zu halten in Jerusalem. Denn es war nicht von der ganzen Menge gehalten worden, wie es geschrieben steht. Also, das ganze Volk Israel hat bisher nie richtig Passa gefeiert. Durch die ganzen Jahrhunderte hindurch. Und jetzt sagt Hiskia, jetzt kommt das Passa. Ich finde das auch nochmal sehr interessant. Wir merken es beim Urenkel Hiskias, also bei König Josia, wenn der mit seinen Reformen ansetzt, kommt auch das Passa zur Geltung. Gerade Hiskia und Josia sagen, dort wo der Aufbruch ist, da fangen wir mit dem Passafest an. Warum? Das Passafest erinnert das Volk Israel daran, Gott hat uns aus Ägypten befreit. In Ägypten, da waren wir Sklaven, nicht nur Sklaven der Ägypter, wir waren auch Sklaven der ägyptischen Götter. Weil die Ägypter ihren Göttern gedient haben und dadurch mussten die Israeliten auch den Göttern der Ägypter dienen. Und waren halt auch mitunter in den Gedankengebäuden gefangen. Und dann hat Gott innerhalb, ich glaube es war ein Dreivierteljahr, eines Dreivierteljahres also, allmählich alle Götter Ägyptens ausgeschaltet, indem er mit den 10 Plagen bewiesen hat, keiner dieser Götter kann die Ägypter bewahren vor dem, was der Gott dieses kleinen Hirtenvolks macht. Also aus dem Griff der Götter, die Götter sind Dämonen, schreibt Paulus im Korintherbrief, und der größte Dämon ist halt der Teufel. Also hat Gott Israel aus der Macht des Teufels herausgeholt. Und dafür sagt er, feiert das Abendmahl. Feiert das nicht das Abendmahl, das hat Jesus dann eingesetzt, feiert das Passamahl. Und das Interessante ist, man sieht es tatsächlich so im Judentum, dass das Passalamm, das damals geschlachtet wurde, die vielen Passalämmer galten als ein Passalamm. Und alle Passalämmer, die seither geschlachtet wurden, sind eigentlich immer noch dasselbe Passalamm, das damals geschlachtet wurde. Die Israeliten sagen, wir waren in Ägypten. Also die Juden auch heute noch. Keiner der Juden, die heute leben, hat damals gelebt. Aber sie sagen, wir waren da gefangen. Weil sie sagen, wir sind da eine Einheit. Und dann sagt Paulus, Jesus ist unser Passalamm. Und wo essen wir Jesus? beim Abendmahl. Also, da kann man jetzt drüber streiten, was heißt jetzt das Wort, das ist mein Leib. Gibt es in verschiedenen Varianten in der katholischen Kirche, sagt es wird tatsächlich umgewandelt in den Leib. Martin Luther hat gesagt, es bleibt Brot, aber dadurch, dass Jesus sagt, es ist mein Leib, ist es auch gleichzeitig mein Leib. Und in der reformierten Kirche hat man gesagt, nee, das ist nur ein Brot und ein Bild für Jesu Leib. Vielleicht auch gerade deswegen, weil ich in der lutherischen Kirche aufgewachsen bin, aber auch sonst finde ich es tatsächlich, finde ich es gut, Gottes Wort beim Wort zu nehmen und dann, wenn Jesus sagt, das ist mein Leib, es sieht zwar aus wie Brot, es ist auch weiterhin Brot, aber es ist trotzdem der Leib Jesu. Und dann beim Abendmahl sagen zu können, ich esse hier vom Passahlamm, von meinem Passahlamm, das, was Hiskia hier macht, was Israel durch die ganze Zeit macht, und erinnere mich daran, was er getan hat. Er hat mich aus der Gewalt des Teufels befreit und aus allem, was dazugehört. Und das ist dann eben das Interessante, dass Gott danach dann für sein Volk gekämpft hat, auf so viele verschiedene Weisen. Mit dem Schilfmeer, mit dem Todesengel, der vorbeigezogen ist am Blut, dass er sie halt hineingebracht hat ins verheißene Land. Und als sie neu ins verheißene Land sind, haben sie auch als allererstes Passa gefeiert. Wenn wir das Abendmahl für uns neu entdecken, brechen wir auf. Dann gibt's nur noch, also man merkt tatsächlich, an den Stellen, wo das Abendmahl wieder einen höheren Stellenwert bekommt in der Gemeinde, da ist ein Aufbruch da. Manchmal muss das Ding erstmal von außen kommen. Und dann kommt der Aufbruch von innen. Manchmal ist der Aufbruch von innen schon da und deswegen macht man es von außen. Aber das Abendmahl hat so einen hohen Stellenwert. Und das Schöne ist, wir brauchen das Abendmahl halt nicht nur einmal im Jahr zu feiern. Weil wir halt sehen können, dass das Abendmahl ja alle Opfer beinhaltet. Und die Opfer sind ja den ganzen Tag gemacht worden. Und beinhalten alles Mögliche. Also wir können jeden Tag Abendmahl feiern. Wir können morgens und abends Abendmahl feiern. Denn wir brauchen Jesus jeden Tag. Also wir brauchen seine Sünden vergeben. Wir brauchen seinen Beistand. Wir brauchen seine Vorsorge und Fürsorge. Wir brauchen alles von ihm. Und je mehr wir das Abendmahl dann so einnehmen, desto weniger gilt für uns das, was Paulus im Korintherbrief sagt, weil es viele von euch nicht wert achten. Darum sind viele von euch verstorben und zwar unnötig. Mitunter verstorben an Krankheiten, verstorben, weil sie Mangel hatten oder was auch immer. Dass wir zugrunde gehen, weil wir nicht kapieren, was uns im Abendmahl eigentlich dran ist. Und darum ist es so wichtig, dass Hiskia hier das Passa wieder einführt. Und dass wir das Abendmahl bei uns in unserem eigenen Leben mehr wert achten. Und die Läufer gingen hin mit den Briefen von der Hand des Königs und seiner Oberen durch ganz Israel und Juda und nach dem Befehl des Königs und sprachen, ihr Israeliten, kehrt um zu dem Herrn, dem Gott Abrahams, Isaaks und Israels. So wird er sich zu den Erretteten kehren, die Könige von Assur von euch übrig gelassen haben. Genau, da schwingt jetzt gerade noch was mit. Als Hiskia dran ist, ist vom Nordreich kaum mehr was übrig. Da leben noch ein paar verstreute Leute. Aber der König von Assur hat auf Ruf des Vaters von Hiskia hat Krieg geführt und hat Aram komplett platt gemacht und auch Israel. Das in Etappen aber auch. Und jetzt sagen sie, okay, die Assur bei euch noch übrig gelassen hat, kommt doch. Ihr seid noch da. Kehrt wieder um zu Gott. Dafür ist das Abendmahl auch da, dass wir umkehren zu Gott und sagen, all die Götter, die ich in meinem Leben gehabt habe, mit anderen Worten, alles, wo ich zuerst meine Hilfe gesucht habe, anstatt bei Gott, das lasse ich weg. Und ich gehe wieder ganz zu dir. Und erwarte meine Hilfe voll und ganz von dir. Und wenn du mir sagst, ich soll zu diesen Menschen gehen, zum Beispiel, um mir Hilfe zu holen, dann mache ich das auch. Aber ich renne nicht zuerst zu diesen Menschen, sondern ich renne erst zu dir. Und seid nicht wie eure Väter und Brüder, die sich am Herrn, dem Gott ihrer Väter, versündigt haben, sodass er sie in die Verwüstung dahingab, wie ihr selber seht. Also gerade die im Nordreich gelebt haben, haben gesehen, wir haben keinen Staat mehr. Um uns herum wohnen lauter fremde Leute, die der König von Assur dahingesiedelt hat. Was machen wir jetzt? Und dann eben dieser Ruf, seid doch nicht wie die anderen. Ihr seid noch übrig geblieben. Gott hat euch noch die Gnade gegeben. Woran merke ich, dass ich noch eine Chance habe? Also theoretisch mal daran, dass ich noch am Leben bin. Gibt immer wie beim Pharao irgendwann ein zu spät, dass Gott irgendwann sagt, jetzt hast du meine Hilfe ausgeschlagen, jetzt kannst du auch nicht mehr. Aber wir dürfen eigentlich davon ausgehen, dass Gott bei jedem theoretisch bis zum Ende des Lebens noch die Hand ausstreckt. Und wenn er es bei Leuten vorher wegzieht, dann wird er es uns mitunter sagen, wie er es bei Jeremia gesagt hat, bete nicht mehr für das Volk. Es geht noch weiter, der Ruf an die Leute. So seid nun nicht halsstarrig wie eure Väter. Das Wort halsstarrig ist wirklich ein schönes Wort. Der Hals ist starr. Das wird ziemlich unpraktisch. Also versuch mal Auto zu fahren, wenn du halsstarrig bist. Gerade noch so mit den Augen gucken. Nee, das geht nicht. Ich meine, man könnte natürlich den Oberkörper noch bewegen, aber nee. Der Hals ist starr und in die Richtung geht's. Also unsere Variante wäre eher mit Scheuklappen. Dass man bloß nicht sieht, was dem eigenen nicht mehr passt. Wie machen wir das, dass wir nicht halsstarrig sind, indem wir Gottes Wort aufnehmen und sagen, okay, das passt mir eigentlich gar nicht, aber es ist dein Wort. Also nehme ich es an und setze es erstmal so gut um, wie ich es kann und dann eigentlich komplett. Eigentlich sollte ich. Mal gucken, wie gut ich es schaffe. Bis man dann tatsächlich sagt, und jetzt setze ich es komplett um, auch wenn ich es nicht will. Also, seid nicht halsstarrig wie eure Väter, sondern gebt eure Hand dem Herrn. Ist auch interessant, welche Hand gibt man? Man gibt die rechte Hand. Also außer man ist Pfadfinder, zumindest bei mir oben im Norden, die Pfadfinderstämme haben sich immer die linke Hand gegeben, um anderen Gruß zu haben. Aber man gibt normalerweise die rechte Hand, gerade im Orient wird ja die linke Hand zum Hintern abwischen genommen. Wenn ich jemandem die linke Hand da nehme, beleidige ich ihn. Also, gebt ihm die Hand, das heißt, ich gebe ihm meine rechte Hand, die rechte Hand, mit der ich arbeite. Was heißt das? Ich kann nichts mehr machen. Solange ich meine Hand in Gottes Hand habe, kann ich selber nichts machen. Ich gebe mich ihm komplett hin. Also, zum einen ist es, ich ergreife deine Hand, die du mir zum Frieden ausstreckst. Aber zum anderen ist es auch eben, ich kann nichts mehr machen. Nur noch mit meiner linken unreinen Hand. Und ich muss darauf vertrauen, dass Gott für mich handelt. Das heißt nicht, dass ich nur die Hände in den Schoß lege, was ja übrigens ein Bild ist für Beten. Also, aber halt von dem, wie wir es mittlerweile verstehen, dass ich nichts tue. Das heißt, ich verlasse mich nicht mehr auf meine eigene Kraft. Und wenn Gott mir sagt, jetzt ein ganz krasses Beispiel tatsächlich, du gehst jetzt zu diesem Menschen hin, legst ihm die Hand auf und betest für ihn, dass er gesund wird. Kann ich den Menschen gesund machen mit meines Armes Kraft? Nein. Also meines Armes Kraft war jetzt richtig schön biblisch, deswegen habe ich es genommen. Aber wenn ich sage, ich bin nicht mehr ich selber, ich gehöre nicht mehr mir, sondern mein ganzer Leib gehört Gott. Und ich nehme meine rechte Hand, mit der ich sonst eigentlich Sachen machen würde, und lege sie dem anderen auf, dann handelt Gott durch meine rechte Hand, weil ich nicht mehr aus meiner Kraft bin, sondern im Gehorsam auf sein Wort hin handle ich in seiner Kraft. Dann heißt es noch nicht unbedingt, dass der Mensch sofort gesund wird. Manchmal kann es sein, dass dann halt so, also Wunder von jetzt auf gleich. Manchmal heißt es, jetzt ist der Prozess in Gang gesetzt. Und vielleicht nach 3 Wochen ist bei den Menschen wieder gut. Das sehen wir bei Hiskia dann im nächsten Kapitel. Aber so viel, wie ich rede, auch nicht mehr heute. Also, gebt eure Hand dem Herrn und kommt zu seinem Heiligtum. Das heißt, dort kommt nach Jerusalem zum Tempel. Das heißt, für uns kommt zu Gottes Tempel. Wer ist Gottes Tempel bei uns? Zwei verschiedene Sachen vor allem. Das ist Jesus selber, von dem Jesaja sagt, er wird das Heiligtum sein. Jesus selber ist Gottes mobiler Tempel. Komm zu Jesus und gib ihm deine rechte Hand, damit er für dich arbeiten kann. Und das andere ist die Gemeinde. Es ist wichtig, dass wir alleine, privat auch Christ sein können, aber es ist eben genauso wichtig, dass wir es nicht alleine machen. Sonst kippen wir um. Also das private Christenleben, aber auch in der Gemeinde ist beides wichtig. Denn alleine unter dem Wort Gottes zeigt er mir schon Dinge. Und als Gemeinde, wenn wir zusammen sind, werden wir gemeinsam auf das geeicht, was Gott sagt. Deswegen ist es, wenn eine Gemeinde vorankommen soll, muss sie gemeinsam unter Gottes Wort gehen und das am besten auch auf sich anwenden. Und je mehr das Wort, das gleiche Wort hören, desto besser. Das ist dann manchmal eine ziemlich große Herausforderung. Mal gucken, wie es dann funktioniert. So wird sich sein grimmiger Zorn von euch wenden. Man könnte jetzt sagen, Gott ist zornig. Nee. Er hat einen Zorn. Nicht partout auf mich, aber auf meine Sünde. Und solange ich mich nicht von meiner Sünde trenne, trifft mich Gottes Zorn. Weil der Zorn die Sünde trifft. Aber wenn ich sage, ich stelle mich wieder zu Jesus. Oder alternativ kann ich sagen, ich tausche mit Jesus die Plätze. Dann trifft sein Zorn nicht mehr mich, sondern der Zorn trifft Jesus. Denn wenn ihr euch bekehrt zu dem Herrn, so werden eure Brüder und Kinder Barmherzigkeit finden bei denen, die sie gefangen halten, sodass sie in dies Land zurückkehren. Denn der Herr, euer Gott, ist gnädig und barmherzig und wird sein Angesicht nicht von euch wenden, wenn ihr euch zu ihm bekehrt. Also was für eine große Verheißung. Also, mal, die Nordstämme sind alle in Verbannung. Und Gott sagt, wenn ihr, die ihr hier seid, euch bekehrt, wenn ihr Buße tut, wenn ihr umkehrt von euren bösen Wegen, dann beeinflusst das, was eure Brüder und Kinder in der Verbannung betrifft. Das passt bei uns im evangelikalen Raum zumindest nicht ganz rein. Wenn ich mich bekehre, was heißt, wieso, also, mein Glaube ist doch nicht für den anderen. Der muss doch selber glauben. Das geht doch gar nicht. Und es geht irgendwie doch, also es ist schon ein so. Jeder hat eine persönliche Verantwortung vor Gott. Und trotzdem können wir für andere glauben. Eltern können für ihre Kinder glauben. Also, so viel wie falsch gelaufen ist tatsächlich auch mit Kindertaufe, dass die Leute sich dann in total falscher Sicherheit gewogen haben. Es geht in einer gewissen Weise, dass die Eltern und die Paten für das Kind glauben, bis es alt genug ist. Bis Gott den Menschen selber zur Verantwortung zieht. Bis dahin kann es funktionieren, tatsächlich. Auch wenn wir das nicht so kapieren. Aber wir haben es hier als ein Beispiel. Und auf der anderen Seite ist es aber eben, dass wir ganz klar immer auch unserer eigenen Verantwortung nachkommen müssen und sagen, du hast mit Jesus zu leben. Aber jetzt ist hier eben dieses krasse Beispiel, dass Gott sagt, wenn ihr euch bekehrt, dann hilft Gott eurer Familie. Also, mit anderen Worten, wenn du zu Jesus umkehrst und ihm sagst, ich gehöre mir nicht mehr selber, ich laufe nicht mehr meinen eigenen Weg, ich will nicht mehr denken, was ich selber denke, und ich will also nicht mehr das verurteilen, was ich einfach nur verurteile, weil ich es immer verurteilt habe, sondern halt wirklich, weil ich in deinem Wort das sehe, aber auch das, also auch von der anderen Seite her, das, was ich bisher gut geheißen habe, was aber dein Wort nicht gut heißt, ich gebe mich dir ganz hin. Und dann hat Gott die Verheißung, dass tatsächlich in der Familie was aufbricht. Also dort, wo sich die eigenen Kinder von Gott entfernt haben. Da sagt Gott, du, Vater im Haus, du, Mutter, du, Bruder, du, Schwester, du bekehrst dich. Du kommst zu mir und dein bekehrtes Leben nutze ich dazu, dass ich die anderen wiederhole. Also, so ist dann mein Glaube, dass ich mich auf Jesus berufe, das, was Jesus nutzen kann. Was dann aber die anderen letztlich nicht aus der eigenen Verantwortung rauszieht. Das möchte ich auch nochmal dazu sagen. Also eben auch, wie eben jetzt zum Beispiel eben mit dem Beispiel der Kindertaufe. Der Mensch muss sich am Ende selber entscheiden. Also das, gar keine Frage. Also kann sich nicht darauf ausruhen, sondern es braucht die persönliche Begegnung mit Gott. Aber trotzdem dieses Stellvertretende. Das vergessen wir viel zu sehr. Dass man tatsächlich für andere glauben kann. Für andere in die Bresche steigen. Für andere eintreten und im Glauben nicht einfach nur ankommen bei Jesus und sagen, ach bitte, 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 sondern wirklich zu sagen, in deinem Namen ist das Heil und ich berufe mich auf diesen Namen. Dann mache ich nochmal ganz kurz Werbung für die Abende, die ich in Knittling gehalten habe, zum Namen des Herrn anrufen. Das allererste war, was heißt es, Gottes Namen anzurufen? Ich kenne Gottes Namen, ich spreche ihn vielleicht sogar aus. Das Gute ist, wir haben Jesus, da wissen wir genau, wie es ist. Aber vor allem auch, ich berufe mich darauf. Du bist der Gott, der rettet, und zwar aus allen Umständen. Darauf berufe ich mich. Und darauf kann ich mich sogar für jemand anders berufen. Und weil ich mich darauf berufe, habe ich die Verheißung, es kommt Rettung. Da komme ich ganz anders hin, als wenn ich ankomme, ach bitte, 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 mach doch. Gibt Augenblicke, wo man nicht anders kann. Aber es gibt diese Augenblicke, wo man so dreist sich vor Gott hinstellen kann und sagen, das sagt dein Name, darauf berufe ich mich, her damit. Dauert manchmal ein bisschen, bis es dann soweit ist, aber das. Und jetzt halt eben auch gerade nochmal wirklich hier zur Umkehr der eigenen Familie. Und dass sie zurückkommen. Und an dem Punkt sind wir Christen halt wirklich nochmal richtig in der Verantwortung, dass wir uns hinstellen. Für die Leute, die uns Gott aufs Herz gelegt hat. Das sind oft eben unsere Verwandten. Und die Läufer gingen von einer Stadt zur anderen im Lande Ephraim und Manasse. Und bis nach Sebulon. Ephraim und Manasse, das ist das heutige Gebiet ungefähr, das nördliche Westjordanland. Also die Palästinensergebiete. Bis nach Sebulon. Sebulon, das ist das Gebiet, in dem Kapernaum liegen. Nazareth müsste auch gerade noch da drin liegen. Auf alle Fälle, das ist das Gebiet, in dem Jesus gewirkt hat. Aber die verlachten und verspotteten sie. Die haben diese Verheißung bekommen. Und wenn man die Geschichte kennt, ja, aber Israel ist ja nicht heimgekehrt. Ja, genau deswegen. Die haben das Wort nicht angenommen. Die, vielleicht haben die sogar selber gesagt, was soll denn mein Lebenswandel bringen für die, die weg sind? Könnten die tatsächlich gesagt haben. Dass sie meinten, nee, es bringt nichts mehr. Also schon so weit unten resigniert und alles, da hat ihnen Gottes Wort nicht mehr helfen können, weil die sich selber zu sehr eingepfercht haben. Doch, einige von Asser und Manasse und Sebulon demütigten sich und kamen nach Jerusalem. Demütigen, Demut ist das Gegenteil von Hochmut. Bei uns im Deutschen, das, also muss man bei allem nochmal gucken, Hochmut ist der Mut, der sich selber oben hinstellt. Also Mut in dem Fall wie Gemüt, die Einstellung. Also wenn jemand mutig ist, dann ist er halt trotz der Gefahr und geht hin. Und der Grad zwischen Dummheit und Mut ist manchmal sehr gering. Hochmut bedeutet ich. Und zwar auf der einen Seite, dass ich von mir als viel zu toll denke, und auf der anderen Seite, dass ich mir als mir von viel zu schlecht denke. Das eine ist, ich brauche Gott nicht, das andere ist, Gott kann mir gar nicht mehr helfen. Bei beiden stelle ich mich selber über Gott. Und Demut, erstmal vom alten Mut zum Dienen oder das Dienensgemüt, ich ordne mich unter. Sich demütigen bedeutet, ganz grob zu sagen, ich habe Unrecht, Gott, du hast Recht. Sich demütigen funktioniert zum Beispiel durch Fasten. Das sind die, also zum Beispiel die Fastenzeiten in der Kirche sind ja die 7 Wochen vor Ostern und die früher 7 Wochen, jetzt 4 Wochen vor Weihnachten. Eine Zeit, in der man bewusst auf manches an Essen verzichtet, weil man sagt, ich lebe nicht vom Brot allein, ich lebe von dem, was Gott mir sagt. Und ich will mir nochmal selber ganz bewusst machen, ich brauche, mein Körper braucht zwar eigentlich die Nahrung, aber mir ist die Gemeinschaft mit Gott wichtiger als das Essen. Und dann wird die Zeit, in der man sonst gegessen hätte und die dann man hinterher vielleicht zum Schlafen benutzt hätte, die wird benutzt, um zu beten. Mit Gott Gemeinschaft zu haben. Dass man sich so demütigt. Das ist eine Art des Demütigens. Andere Art des Demütigens ist tatsächlich einfach nur zu sagen, nicht mehr das, was ich früher gemacht habe, sondern das, wie es Gott gemacht hat. Und einige haben sich gedemütigt. Jetzt steht da natürlich nicht, ob Gott dann deren Leute wiedergeholt hat. Aber was eben klar ist, der Großteil hat sich geweigert. Der hat gesagt, ne, brauchen wir nicht. Und haben sogar verspottet und gelacht. Aber ein paar Leute, da hat es was gebracht. Wenn man auf die große Masse guckt, die da gelacht haben, könnte man sagen, hat sich nicht gelohnt. All die Mühe war umsonst. Und dann gab es die paar wenigen, die gekommen sind. Gibt so ein Beispiel, das ist jetzt nicht biblisch, aber ich mag es trotzdem sehr. Große Sturmflut am Meer und am nächsten Tag liegen lauter Seesterne am Strand. Und wenn die Seesterne zu lange an der trockenen Luft liegen, sterben sie. Und ein kleines Mädchen ist da, nimmt einen Seestern, schmeißt ihn ins Meer. Nimmt den nächsten Seestern, schmeißt ihn ins Meer. Nimmt den nächsten Seestern, schmeißt ihn ins Meer. Und der große Bruder kommt an und lacht. Und sagt, was machst du da? Das macht doch überhaupt keinen Unterschied bei der Riesenmasse an Seesternen, die hier liegen. Und das kleine Mädchen guckt ihren Bruder an, guckt den Seestern an, den sie in der Hand hat, schmeißt den Seestern mit voller Kraft ins Meer, guckt ihren Bruder an, für den macht es einen Unterschied. Also mitunter haben wir eine sehr kleine Ernte bei dem, was wir ausstreuen. Manchmal schenkt Gott auch großen Segen. Wie in Juda, dass sich das ganze Volk bekehrt hat. Manchmal so sporadisch, wie es im Israel war. Aber für die Einzelnen, die paar wenigen, da hat sich der Aufwand gelohnt. Da ist Gottes Ökonomie ganz anders. Auch war die Hand Gottes über Juda, dass er ihnen einerlei Sinn gab, zu tun, wie der König und die Oberen geboten hatten nach dem Gebot des Herrn. Da, wo sie sich darauf geeinigt haben, wir kehren zurück zu unserem Gott. Wo sie gesagt haben, wir wollen das Passa wieder feiern, und zwar gemeinsam. Da schenkt Gott Einigkeit. Um den Tisch des Herrn herum gibt es eine Einigkeit. Finde ich total interessant, wenn man sich Jesu Jünger anguckt. Mein liebstes Beispiel sind auf der einen Seite Matthäus/Levi, der Zöllner, der mit den Römern gemeinsame Sache gemacht hat. Auf der anderen Seite Simon, der Zelot, der gegen die Römer gekämpft hat. Die beiden haben sich politisch wahrscheinlich überhaupt nicht verstanden. Aber bei Jesus sind sie zusammen gewesen. Und die Jünger haben sich zwar auch viel gestritten, aber dann, wo der Heilige Geist da war und sie immer und immer wieder das Brot gebrochen haben und sich darauf bewusst, sie in der Apostellehre gewesen sind. Die Apostellehre ist das, was Jesus seinen Jüngern weitergegeben hat. Also wo sie sich in der Lehre und beim Abendmahl, der Lutheraner würde sagen, in Wort und Sakrament, auf Jesus ausgerichtet haben. Da hat er eine Einigkeit geschenkt. Das auch bei der Gemeinde immer wieder es hieß, und sie waren eines Sinnes. Und das Interessante ist, es ist zwar selten gesagt, aber jedes Mal, wenn es gesagt wird, geht die Post ab geistlich. Und das kommt hier auch. Dieser Aufbruch geschieht. Gott schenkt es. Das tatsächlich, also da muss man auch immer sagen, also Gott wirkt das in den Leuten. Wo wir zum einen sagen, ja, die haben schon die Freiheit, das zu machen, aber auf der anderen Seite wirkt es Gott. Also wieder dieses, wo einem der Kopf platzt, wenn man das wirklich verstehen will. Und es kam viel Volk in Jerusalem zusammen, um im zweiten Monat das Fest der ungesäuerten Brote zu halten. Eine sehr große Gemeinde. Und sie machten sich auf und entfernten die Altäre, die in Jerusalem waren. Und alles, was man zum Räuchern braucht, taten sie weg und warfen es hin an den Bach Kidron. Hoho, den Bach Kidron hatten wir schon. Der Bach, den Jesus überquert hat. Der Bach, wo das Blut der Lämmer floss, als er rübergegangen ist. Dort, wo wir unsere Götzenaltäre hinschmeißen sollen, die wir zuerst aus unserem eigenen Herzen rausgeholt haben und dann, wo wir sie noch finden. Und sie schlachteten das Passa am 14. Tage des zweiten Monats. Und die Priester und Leviten bekannten ihre Schuld und heiligten sich und brachten die Brandopfer zum Hause des Herrn. Und stellten sich an ihren Platz, wie es sich gebührt, nach dem Gesetz des Mose, des Mannes Gottes. Und die Priester nahmen das Blut aus der Hand der Leviten und sprengten es. Denn es waren viele in der Gemeinde, die sich nicht geheiligt hatten. Darum schlachteten die Leviten das Passa für alle, die nicht rein waren, dass sie dem Herrn geheiligt würden. Nochmal stellvertretend. Was uns im evangelischen Raum gar nicht so richtig bewusst ist, die Leute waren unrein. Das haben wir bei Leuten, die sich ihrer Schuld noch gar nicht bewusst sind. Eine Bekannte bei mir war am Umziehen und hat dann mit Gesundheitsproblemen zu tun gehabt und ich habe gesagt, gut, ich bete für deine Gesundheit und für den Umzug und sie, ach, verschwend die Zeit nicht für den Umzug, den schaffe ich auch alleine, mach's nur bei der Gesundheit. Und ich habe mir dann gesagt, oh, jetzt bete ich extra für den Umzug, dass sie da nicht extra dann noch was reingewirkt kriegt. Aber das ist manchmal, wo Leute dann sich gar nicht bewusst sind, ja, da brauche ich Gott auch. Und dann für die Leute an dem Punkt einzutreten, das ist das, was die Leviten hier gemacht haben. Ich bin unrein dort, wo ich sage, ich brauche Gottes Hilfe nicht. Und dann, wenn es jemand sieht, entweder mit den eigenen Augen oder halt auf alle Fälle, aber dass Gott es einem zeigt, durch den Heiligen Geist, durch das Verständnis. Und dann zu sagen, ich trete für diesen Menschen ein, damit auch für ihn das Blut Jesu gilt. Und auch für den, also über ihn spreche ich das Blut Jesu aus, ich spreche Jesu Namen über ihm aus. Müssen wir uns mal bewusst machen. Würden wir das mehr machen, vor allem mit dem Namen Jesu und seinem Blut handeln, da wird so viel mehr passieren in der Gemeinde und um uns herum. So, tada, so. Denn eine Menge Volkes, vor allem aus Ephraim, Manasse, Issachar und Sebulon, hatten sich nicht gereinigt und aß das Passa nicht so, wie geschrieben steht. Also nicht vorbereitet, aber haben trotzdem mitgegessen. Doch Hiskia betete für sie und sprach, der Herr ist gütig und wolle gnädig sein, allen, die ihr Herz darauf richten, Gott zu suchen, den Herrn ihrer Väter, auch wenn sie nicht für das Heiligtum die nötige Reinheit haben. Und der Herr erhörte Hiskia und vergab dem Volk. Der König, einmal ein Bild für Jesus. Jesus steht im Himmel und tritt für uns ein. Aber auch wir sind Könige und Priester. Und wir haben auch genau diese Aufgabe, für die anderen einzustehen. Das Fürbittengebet. Und dann zu sagen, Jesus, du siehst das Herz dieser Leute. Und vor allem dann dieses, Gott soll gnädig sein denen, die ihn suchen. Nicht die perfekt sind. Nicht die Leute, die alles komplett richtig machen, die alles immer komplett befolgen, aber deren Herzensausrichtung richtig ist. Paulus schreibt in seinem allerletzten Brief: Mir liegt die Krone bereit, aber nicht mir allein, sondern allen, die seine Erscheinung lieben. Also alle, die sich auf Jesu Wiederkunft freuen. Alle, die sich darauf freuen, dass Gott in unserem Leben handelt. Also, dass er zum einen eben in diesem Leben erscheint, auf die Art und Weise, dass er seinen Willen durchsetzt. Menschen gerettet werden, auch von aus allen Umständen. Und dann halt am Ende, dass er wiederkommt. Solche Leute kriegen die Krone. Nicht Leute, die wie Paulus geackert haben, also dass man Paulus als den Maßstab nehmen sollte, sondern die Liebe. An einer anderen Stelle schreibt, ich glaube, es ist Paulus, könnte aber auch Johannes sein, wer den Herrn Jesus nicht lieb hat, der sei verflucht. Es kommt gar nicht groß, also Gott möchte, dass wir sein Wort halten. Aber das zeigt sich vor allem darin, dass wir ihn lieben und dass wir unseren Nächsten lieben. Und dass wir deshalb auch füreinander einstehen. Diese Liebe, die zeigt sich. Und das macht Hiskia hier. Und weil Hiskia auch sich nochmal gerade darauf beruft, er nennt Gottes Namen. Der Herr möge gnädig sein. Er beruft sich auf Gottes Namen. Warum? Weil Gott gnädig ist und barmherzig. Und weil Gott sagt, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, will ich mich von euch finden lassen. Das sagt zwar Jeremia, der hat nach Hiskia gelebt, aber, ich bin mir gerade bloß nicht mehr sicher, bei einem der Vorfahren von Hiskia, ihm ist es auch schon gesagt worden, ich glaube, es war König Asa, kam ein Prophet an und sagte, wenn ihr Gott von ganzem Herzen suchen werdet, wird er sich von euch finden lassen. Darauf berufen. Und zur Not suche ich Gott auch für jemand anderen. Sodass, weil mir der Mensch nahe ist, dass ich diesen Menschen vielleicht für ihn unbemerkt immer näher zu Jesus bringe. Und beruf mich auf Jesu Namen, beruf mich auf Gottes Gnade und Barmherzigkeit, beruf mich auf seine Liebe und was sonst noch alles mit dabei ist. Und dann eben, und der Herr erhört es. Yes! So hielten die Israeliten, die in Jerusalem versammelt waren, das Fest der ungesäuerten Brote 7 Tage lang mit großer Freude. Also die Freude dadurch, wir sind zu Gott zurückgekommen. Das ist oft etwas, was tatsächlich auch im Pietismus, also gerade hier im schwäbischen Pietismus kriege ich das mit, auch in anderen pietistischen Strömungen, aber hier im Schwäbischen tatsächlich, ne. Der Christ hat eine Freude, die sich nicht nach außen zeigt. Wir haben dann irgendwann mal im Studium dann den Begriff tiefer erfunden, tiefe innere Freude am Herrn. Aber diese Freude zeigt sich nicht nach außen. Jetzt ein Beispiel aus dem Norden, Ostergottesdienst. Wir haben dort musiziert, war nicht meine Heimatgemeinde, war die Gemeinde meines Onkels. Und der Pastor kommt nach vorne und ich bin es gewohnt von meinem Heimatpastor. Er brüllt gewissermaßen in die Kirche hinein. Der Herr ist auferstanden und die Gemeinde antwortet mit gleichem Enthusiasmus, brüllt zurück, er ist wahrhaftig auferstanden. Dort in der Kirche, seit Generationen rufen es sich die Christen zu Ostern zu. Der Herr ist auferstanden. Wie da der Funke übergesprungen ist, die Gemeinde war noch leiser. Er ist wahrhaftig auferstanden. Gerade bei dem Fest, und lass mir mit dem Passau überhaupt denken, auch da wieder, was das alles für uns bedeutet mit dem, das mit reinzunehmen. Die Freude daran, dass wir zu Gott zurückkehren. Buße ist zum einen Trauer. Trauer darüber, dass ich meine eigenen Wege gegangen bin, dass ich nichtige Wege gewählt habe, nichtige Dinge getan habe, aber die Freude, dass ich jetzt wieder bei Jesus bin, die Freude, dass er jetzt mein Leben umkrempelt, dass er mir hilft, dass alles in meinem Leben zum guten Ziel kommt. Und wenn mir der Teufel auch immer wieder Steine in den Weg legt und Verfolgung ist, dass ich trotzdem Jesu Frieden habe, auf alle Weise, wie es möglich ist. So hielten die Israeliten, die in Jerusalem versammelt waren, das habe ich gerade schon gehabt, genau. Und die Leviten und Priester lobten den Herrn alle Tage mit mächtigen Saiten spielen. Mit den mächtigen Saitenspielen des Herrn. Was sind die Saitenspiele des Herrn? Das sind die Psalmen, die Asaf geschrieben hat, die David geschrieben hat, die Söhne Korachs geschrieben haben. Das sind die Psalmen, die es in die Bibel geschafft haben, weil sie von Gottes Geist durchwirkt sind. Und Hiskia redete herzlich zu allen Leviten, die sich gut auf den Dienst des Herrn verstanden hatten. Und sie aßen das Fest über 7 Tage lang und opferten Dankopfer und dankten dem Herrn, dem Gott ihrer Väter. Jetzt, wo Weihnachten vor der Tür steht und manche sagen, ja, da kommt wieder die Völlerei. Feste sind zum Essen da. Grobe Zusammenfassung jedes jüdischen Festes. Sie wollten uns umbringen, Gott hat uns geholfen, lasst uns essen. Essen gehört dazu. Also tatsächlich, in unserer Gesellschaft kann es in Völlerei übergehen, dass wir tatsächlich nur noch essen um des Essens willen. Aber Essen, und hier gerade ist nochmal ja die Gemeinschaft mit Gott dabei, bei Gott darf ich richtig reinhauen und darf mir den Wanst vollschlagen. Das hat der König mitunter zum Teil alles bezahlt. Das heißt, das Volk durfte auf seine Kosten leben. Und dann zu sagen, ja, ich hau mir den Wanst voll, ich esse hier und es geht mir gut, ich lasse es mir gut gehen in Gottes Gegenwart. Das tatsächlich auch jetzt mal beim Weihnachtsfest mit drin behalten. Ja, da darf auch mal ein bisschen Völlerei sein. Nicht richtig Völlerei, aber wirklich auch mal sagen, jetzt esse ich auch richtig viel. Wo man sich hinterher zwar über die Pfunde ärgert, aber dann zu sagen, nee, alles Fett gehört dem Herrn, jetzt ist umso mehr an mir dran, was Gott gehört. Und die ganze Gemeinde beschloss, noch weitere 7 Tage zu halten. Und sie behielten auch diese 7 Tage mit Freuden. Also, nicht, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Die haben gesagt, wenn es am schönsten ist, soll man weitermachen. Das spricht auch nochmal für eine Gemeinde. Wenn die Leute wirklich so eine Gemeinschaft haben, dass sie nach dem Gottesdienst einfach noch bleiben. Hilft übrigens wirklich gut durch Essen. Also der Raymond, der ja hier war vor ein paar Monaten schon, der hat mir auch gesagt, wenn ich eine Gemeinde habe, die ich selber leite, also wo ich der Pastor bin, soll ich gucken, dass es immer nach dem Gottesdienst ein Mittagessen gibt. Man muss es bloß irgendwie hinkriegen. Aber sie bleiben halt noch länger, auch weil ihnen die Gemeinschaft untereinander gut tut, weil sie auch merken, wir sind zu Gott zurückgekehrt. Diese Gemeinschaft, die Gott unter den Leuten wirkt, die sagt, jetzt bleiben wir halt noch da. Denn Hiskia, der König von Juda, spendete für die ganze Gemeinde 1000 junge Stiere und 7000 Schafe. Also nochmal dieser Punkt, die haben sich gar nicht sagen müssen, ja, wie sollen wir das alles bezahlen? Nein, Gott schenkt es ihnen durch den König. Gott schenkt uns alles durch seinen Sohn, unseren König Jesus Christus. Der auch seinen einzigen Sohn für uns dahin gegeben hat und hat ihn nicht verschont, wie sollte er uns in ihm nicht alles schenken? Die Oberen aber spendeten für die Gemeinde 1000 junge Stiere und 10.000 Schafe. Auch die Priester hatten viel, auch von den Priestern hatten sich viele geheiligt. Also nicht nur der König gibt, auch andere geben noch dazu. Wo Gott großzügig ist, können auch wir großzügig werden. Und es freute sich die ganze Gemeinde Judas und die Priester und die Leviten und die ganze Gemeinde, die aus Israel gekommen war und die Fremdlinge, die aus dem Lande Israel gekommen waren und die in Juda wohnten. Und es war eine große Freude in Jerusalem. Denn seit der Zeit Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel, war solches in Jerusalem nicht geschehen. Also als Salomo damals den Tempel eingeweiht hat, war ein Riesenfest. Und das ist jetzt hunderte Jahre danach. Und die Priester und Leviten standen auf und segneten das Volk. Und ihre Stimme wurde erhört und ihr Gebet kam in Gottes heilige Wohnung. Aber nicht die Wohnung in Jerusalem, sondern das heißt Gottes heilige Wohnung im Himmel. Warum hat Gott es erhört? Weil das Volk wieder zu Gott zurückgekehrt ist, weil es das Passa gefeiert hat, weil es geopfert hat, weil es Tischgemeinschaft hatte mit Gott und weil Gott dann diese Einigkeit geschenkt hat. Und vom Opfer Jesu her letztlich kann uns Gott segnen. Wenn wir das Opfer Jesu haben, dann gilt uns der gesamte Segen, den Gott in der Bibel versprochen hat. Der gesamte Segen Abrahams. Nicht allein der Segen Israels, sondern der Segen Abrahams. Und er wird ausgesprochen und Gott erhört das. Und dann kommt der Segen. Wie der sich genau in dem Augenblick gezeigt hat, keine Ahnung, aber er hat sich über die nächsten Jahre gezeigt. Und jetzt kommt noch der erste Vers aus 31, den lese ich noch, weil er zu dem Abschnitt mit dazu gehört. Und als dies alles vollendet war, zog ganz Israel, soweit es sich versammelt hatte, in die Städte Judas. Und sie zerbrachen die Steinmale und hieben die Bilder der Aschera um und brachen ab die Opferhöhen und Altäre in ganz Juda, Benjamin, Ephraim und Manasse, bis sie alles vernichtet hatten. Und die Israeliten zogen alle wieder heim zu ihrem Besitz und in ihre Städte. Nachdem ich unter Gottes Wort gekommen bin und an seinen Tisch gekommen bin, gehe ich nach Hause und reiß die Götzenaltäre ab, die sich in der Zeit, seitdem ich das letzte Mal an Gottes Tisch war, aufgebaut haben. Manchmal, also man könnte tatsächlich jede Stunde Abend mal feiern und in der nächsten Stunde wird sich wieder alles aufbauen. Das bedeutet Buße, die das ganze Leben durchgeht. Immer wieder die Altäre abreißen und immer wieder zum Altar Gottes hinkommen. Und da, wo das passiert, stellt sich Gott noch mehr zu seinem Volk. Er steht jetzt schon zu seinem Volk. Aber wo das Volk dann auch sagt, und jetzt bist nur noch du unser Retter. Und nur noch das, wo du sagst, dadurch soll mir die Hilfe kommen. Ob es jetzt andere Menschen sind, ob es andere Mittel sind, ob Gott ein Wunder tut und es von nirgendwo herkommt, gefühlt. Ganz gleich, was es ist, aber auf ihn verlassen. Und alles andere, wo ich sonst zuerst hinlaufen will, das kommt weg. Die Altäre werden umgerissen und gerade Baal und Aschera, deren Altäre umgehauen wurden, hat viel mit der Fruchtbarkeit zu tun gehabt, dass man sich gesorgt hat, wie werden wir versorgt im nächsten Jahr. Und man hat das versucht dadurch, dass man Orgien gefeiert hat. Also jeder mit jedem. Und tatsächlich auch nicht nur Männchen, Weibchen, sondern auch Männchen, Männchen, Weibchen, Weibchen. Und das haben sie alles weggetan von sich. Und haben gesagt, der gilt auch unsere Fleischeslust nicht mehr. Wir haben genug Fleisch gegessen bei Gott. Und jetzt kommt sein Wort bei uns und wird Fleisch. Jetzt brauchen wir nicht mehr das andere, sondern jetzt kommt er hinein. Und der Jesus, wir danken dir dafür, dass du in diese Welt gekommen bist und dass du das bei uns umsetzen willst. Und dass wir dann, wenn wir an deinen Tisch kommen, dass wir dann die Macht haben, all das abzureißen, was sich bei uns wieder aufgebaut hat, was wir eigentlich nicht mehr machen wollten seit dem letzten Mal. Und wir reißen es ab und du schenkst uns den Sieg und gibst uns den Segen, den du versprochen hast. Dass wir ihn sehen können, jetzt schon in unserem Leben und das, was du uns noch zu am Ende geben willst in der zukünftigen Welt. Schenk du uns, dass wir andere einladen und dass sie kommen. Und dass auch sie das erleben und dass sie dann auch wieder andere einladen und kommen und so weiter und so weiter. Danke dafür. Amen.